Ja, ich komme gerade zurück von der Motorradmesse in Mailand. Das ist der Place to be für alle, die sich für Motorräder interessieren und auch einen Blick in die nahe Zukunft werfen wollen. Drei Trends zeichnen sich dort im Wesentlichen ab. Das eine ist so ein Überdrüber, also noch mehr Technik für die Motorräder, vor allem mehr Assistenzsysteme, wie man sie schon bei den Autos kennt, finden den Weg in die Motorräder. Dann der zweite Trend sind eher so preiswerte Motorräder unterhalb von 10.000 Euro. Und das dritte ist die Elektromobilität. Also da wird vor allem das Angebot im Bereich der Mopeds und der 125er noch größer.
Das sagt Alexander Fischer über die Zukunft des Motorradfahrens.
Was uns bewegt. Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
Motorradfahren liegt im Trend. Im Jahr 2023 waren in etwa 630.000 Motorräder für den Straßenverkehr zugelassen. Alleine in Österreich. Wir haben sogar die exakte Zahl. 633.481 Stück, um genau zu sein. Und alleine bis Ende September heuer sind nochmal fast 30.000 dazugekommen. Ist das jetzt eine Momentaufnahme oder wirklich ein Trend? Zoomen wir da aus der Statistik heraus, schauen wir uns die letzten 20 Jahre an. Da haben sich die Bikes verdoppelt. Das ist ein weltweiter Trend. Global werden zurzeit 70 Millionen Motorräder erzeugt. Bis 2030 werden 80 Millionen vorausgesagt. Viele lieben das Fahren auf zwei Rädern so sehr, weil es eben puristischer als Autofahren ist. Man spürt den Wind, die Kurven, die Beschleunigung. Es ist einfach ein besonderes Fahrgefühl, das so viele gern haben. Aber bleibt das so? Was bringt denn die Zukunft für Biker? Ich bin Marcel Kilic und dazu ist heute Alexander Fischer bei mir. Er ist stellvertretender Chefredakteur des ÖAMTC-Magazins Auto Touring, ausgewiesener Zweirad-Experte und gerade frisch zurück aus Mailand, weil in Mailand findet Europas größte Zweiradmesse statt. Alex, herzlich willkommen.
Servus, Marcel.
Wie kommt man denn als Zweirad-Experte zur größten Zweiradmesse?
Banal gesagt, eigentlich zuerst einmal mit dem Flugzeug und dann mit dem Auto, also nicht mit dem Zweirad. Aber natürlich die Interessenslage ist einfach da, ja. Und zwei Räder, vor allem Fahrräder und Motorräder, das verschmilzt ja auch immer mehr. Also, was jetzt die Elektrofahrräder gibt und die S-Pedelecs, also da sind die Grenzen schon sehr nah beisammen, zumindest in diesen unteren Bereichen.
Ja. Herbst ist auch noch dazu, ja.
Ja.
Und sag, du bist ja selbst auch begeisterter, sowohl Fahrradfahrer, du warst bei uns im Podcast schon oft zu Gast als Fahrradexperte, aber eben auch Motorräder. Ich habe keinen A-Schein, ich fahre hin und wieder im Urlaub mit dem Moped herum. Dieses Gefühl, das ich am Anfang beschrieben habe, das kenne ich aus Erzählungen und auf dem kleinen Moped, wenn ich in Asien unterwegs bin. Aber ist das so? Spürst du dieses Gefühl auch auf der Messe? Ist das ein Spirit, der da herrscht?
Auf der Messe nicht. Auf der Messe herrscht ein ganz ein anderes Spirit, weil das ist so, Motorradfahrer sind immer noch wesentlich mehr eine Familie, als das jetzt Autofahrer sind, ja. Aber das ist so, wir sind da so eine Schicksalsgemeinschaft vielleicht, wenn man das eher so beschreiben will, die von diesen gleichen Gedanken, die du eben sehr treffend beschrieben hast, irgendwie geleitet sind. Also eben dieses Fahrgefühl, dieses Schräglage spüren, einfach viel, viel mehr die Bewegung an sich wahrnehmen zu können, das ist einfach ein, wenn man das mag, ist das ein gewaltiges Gefühl. Und dann kommt natürlich noch der praktische Aspekt dazu, wenn man in die Stadt rein muss. Also Parkplatzsuche ist eigentlich in den wenigsten Fällen ein Thema. Ja. Günstiger ist es auch im Regelfall. Also da kommt dann zu den emotionalen Faktoren kommen auch sehr praktische Gründe noch dazu.
Verstehe. Der gesamte Verkehr verändert sich. Ja. Alle Arten des Verkehrs, natürlich auch die Motorräder. ABS zum Beispiel, das Antiblockiersystem, gibt es schon lange. Seit 2017 ist es Pflicht für alle Neuzulassungen ab 125 Kubik. Neuer ist zum Beispiel das Kurven-ABS, soll Vorderradrutscher beim Überbremsen in der Schräglage verhindern, ist nicht Pflicht, aber seit 2 Jahren schon in vielen Maschinen verbaut. Ist das ein Trend, so wie beim Auto, hin zu den Assistenzsystemen?
Ja, also noch mehr Assistenzsystemtechnik in den Motorrädern. Ist ein Trend, hat schon jetzt eben in den letzten 2 Jahren mit dem Kurven-ABS, da hat es begonnen, dass das auch so richtig in die breite Masse dann übernommen wurde, der Modelle. Und das wird jetzt jedes Jahr mehr und heuer, beziehungsweise die nächsten Jahre wird das noch viel, viel stärker sein. Hängt auch davon ab, dass jedes Motorrad schon eine relativ viel an Sensorik an Bord hat. Also da gibt es die sogenannten 6-Achsen-IMU, also da werden quasi die Beschleunigungen und Verzögerungen nach vorne, nach hinten, nach oben und nach unten, nach links und nach rechts gemessen. Und anhand derer werden die üblichen, also die anderen Sensoren dann noch informiert. Zusätzlich gibt es dann eben noch ein Abstandsradar. Also das kennt man zum Beispiel schon vom Auto. Das heißt, das Motorrad kann auch eben den Abstand zum Vordermann einhalten. Gleichzeitig gibt es auch ein Abstandsradar nach hinten. Das ist die größte oder einer der größten Schrecken für Motorradfahrer, dass ein Autofahrer den stehenden Motorradfahrer vielleicht übersieht und hinten ins Heck knallt. Also auch davor wird zum Beispiel gewarnt. Es gibt einen Totwinkelwarner, gibt's, kennt man auch alles vom Auto, gibt es jetzt auch dann bei den Motorrädern. Also anhand dieser Sensorik und anhand dieser Assistenzsysteme, die es bei den Autos schon gibt, ist jetzt die Technik so weit entwickelt worden, dass sie kleiner und kompakter ist und aufs Motorrad passt. Und deswegen gibt es jetzt noch ein Motorrad.
Ein Parkassistent.
Den gibt es noch nicht, beziehungsweise gibt es ihn schon in so Prototypen. Also Yamaha hat schon mal was gezeigt. Ja. Allerdings schaut das dann recht komisch aus, weil ja ein Zweirad an sich bei langsamer Fahrt ja umkippen würde an und für sich. Und ja, das war ein bisschen komisch irgendwie. Das war so mit Zusatzachsen. Mhm. Eher so Robocop-mäßig.
Im Idealfall schafft man das als Motorrad.
Ich glaube, ja, dann nimmt man einfach die Füße zur Hilfe, so wie man es beim Radfahren am Anfang vielleicht macht. Ja.
Waren das alle Assistenzsysteme?
Nein. Also auch beim Auto gibt es ja noch wesentlich mehr. Also es gibt zum Beispiel einen Notbremsassistenten. Ja. Ganz neu habe ich noch nicht ausprobiert. Bin schon gespannt, wie das dann tatsächlich auch in Natura funktioniert ist. So ein Assistenzsystem, dass das auch das Fahren in Gruppen ermöglicht, weil das kennt man ja an und für sich, dass diese Abstandssensoren natürlich so einen Sicherheitsabstand einhalten müssen. Aber wer schon mal Motorradgruppen gesehen hat, sieht, das funktioniert ein bisschen anders, weil man versetzt fährt. Und da kann ich mir gut vorstellen, eben, dass das für die Sensorik sehr schwierig ist, weil durch dieses Versetztfahren das System einmal anspricht, dann vielleicht nicht mehr anspricht. Also ich bin schon sehr gespannt, wie das gemacht wird. Und das ist jetzt kein Assistenzsystem, aber das fand ich sehr, sehr spannend bei Yamaha zum Beispiel zu sehen. Die haben jetzt ein Matrix-LED-Licht an die Yamaha Tracer 9 GT geschraubt. Es schaut recht voluminös momentan noch aus, aber man kennt auch das schon von den Autos. Das heißt, ich habe da vorne Scheinwerfer, die auch quasi in die Kurve hineinleuchten können und wenn Fahrzeuge entgegenkommen, quasi den Lichtkegel partiell verdunkeln können, damit eben das entgegenkommende Fahrzeug nicht geblendet wird.
Spannend, cool. Alex, wie schaut es aus mit Schaltgetriebe und Automatikgetriebe? Ich habe im Auto noch ein manuelles Getriebe und denke mir jeden Tag, das nächste Auto ist auf jeden Fall Automatik. Wenn ich mit dem Moped in Asien herumfahre, ist das ein Thema, um das ich mir keine Gedanken machen muss. Wie ist das beim Motorrad? Welche Rolle spielt dieser Switch weg vom manuellen Getriebe hin zum Automatikgetriebe?
Auch eine zunehmende Rolle natürlich. Es ist jetzt so, Roller haben prinzipiell so eine Art von Variomatik, also da ist ich nenne es jetzt einfach mal Automatik, auch wenn es technisch nicht ganz richtig ist, aber diese Automatik, die ist an und für sich gang und gäbe. Beim Motorrad ist das ja bisher immer ein bisschen anders gewesen, da habe ich halt klassisch Kupplung, muss dann die Gänge mit dem Fuß wählen. Jetzt aber, weil es eben auch so viele Assistenzsysteme an Bord gibt es auch immer mehr automatisierte Getriebe. KTM hat sowas für nächstes Jahr schon in Aussicht gestellt, also beziehungsweise wird das nächstes Jahr verkaufen. Yamaha wird das machen, BMW wird das machen und Honda hat schon einige Systeme mittlerweile am Markt. Also da gibt es einerseits ein Doppelkupplungsgetriebe und dann so eine sogenannte E-Clutch. Also man sieht, bei den großen Brands ist dieses Automatik oder eine Automatikgetriebe oder eine Automatik an und für sich, die kommt. Wird alles ein bisschen mehr kosten wahrscheinlich, aber das kommt und das hat eben dann auch den Vorteil, dass zum Beispiel bei den Assistenzsystemen das Fahrzeug einfach wirklich bis zum Stillstand abbremst, ohne dass ich jetzt nochmal runterschalte, also dass ich dann quasi schalten muss dazwischen.
Von welcher Größenordnung, wovon sprechen wir da für die Konsumentinnen und Konsumenten? Jedes Assistenzsystem, jeder kleine Bauteil, der da eingebaut ist, jede Forschungsleistung, die vorangeht, die kostet, die muss sich irgendwo im Preis widerspiegeln, sonst würde das ja gar niemand entwickeln. Sicherheit, ja, das ist was, es ist uns was wert, aber trotzdem natürlich relevant. Was kostet das Ding unterm Strich?
Also zum einen muss man sagen, es ist so wie bei jeder Technologie und auch wie beim Auto, das wird zuerst bei den Top-Modellen eingeführt, wo die Kunden eben auch bereit sind, das zu zahlen. Das heißt, wir sind da momentan bei Motorrädern, die meistens eher deutlich über 20.000 kosten, teilweise vielleicht sogar schon fast 30.000 Euro. Also wir sind da wirklich, also für den Motorradbereich sind wir da in der Oberklasse. Wie viel jetzt einzelne Systeme kosten, ist schwer zu sagen, weil das auch unterschiedlich angeboten wird. Yamaha wiederum zum Beispiel bietet das gleiche Motorrad mit und ohne automatisierten Getriebe an. Da ist der Aufpreis dann relativ gering. Ich glaube, das sind laut Preisliste irgendwie so 700, 800 Euro. Mhm. Bei BMW ist das wiederum anders. Die machen das zum Beispiel so, dass du dieses automatisierte Getriebe nur dann bekommst, wenn du auch noch das und das quasi im Paket dazu nimmst. Also da ist es nicht einfach so klar ausweisbar.
Also es ist kein Buffet, sondern eher so ein Baukastensystem.
Dort ist es eher eine Art Baukastensystem, ja.
Okay, also so viel zu den teureren, zu den luxuriöseren Varianten. Wie schaut es aus mit günstigeren Modellen?
Ja, da kommt ganz viel und das fand ich eigentlich fast den schönsten Trend jetzt auf der EICMA. Das hat in den letzten Jahren schon so begonnen. Aber die Hersteller haben es jetzt immer mehr geschafft, so eine Art Baukastensystem, wie man es auch schon bei den Autos kennt, zu etablieren. Das heißt, ich habe quasi so ein Herzstück, also das ist natürlich der Motor und das ist der Hauptrahmen, aber das kann ich für mehrere Modelle anwenden. Also das heißt, ich habe zum Beispiel ein Naked Bike, ich habe aber auch eine leichte Stadt-Enduro, also eine Reise-Enduro und ich mache vielleicht noch ein Sportbike draus. Alles mit dem gleichen Hauptrahmen, mit dem gleichen Motor. Ich muss das am Fahrwerk natürlich noch ein bisschen anpassen und natürlich die Optik und so weiter. Aber diese Anpassungen sind ja dann relativ günstig, weil eben sozusagen das, was am meisten kostet bei der Entwicklung, eben Motorrahmen und so weiter, das habe ich ja schon einmal entwickelt und das brauche ich dann eben nur von einem quasi ins nächste transferieren. Und das ist halt wirklich schön, weil das sorgt dafür in Kombination mit relativ günstigen Motor noch, dass der Gesamtpreis relativ niedrig ist. Das heißt, wir sprechen hier von Motorrädern mit so einem Hubraum zwischen 400-500 Kubik und maximal 900 Kubik. Und all diese Motorräder, die kosten dann so zwischen 6.000 und 10.000 Euro. Und das ist momentan an und für sich ein sehr guter Deal. Ja. Also Preis-Leistung, das ist in diesem Segment einfach am besten, aus meiner Sicht.
Mhm. Jetzt haben wir gesprochen über die Sicherheit, über den Komfort, über den Preis. Fehlt das Thema Nachhaltigkeit. Das ist bei uns hier bei Was uns bewegt immer ein ganz großes Thema. Bei Pkw gilt für Neuzulassungen ja aktuell Euro 6. Was tut sich da bei Motorrädern? Gibt es da ein Äquivalent?
Ja, also diese Euro-Normen gibt es auch für Motorräder, allerdings nicht mit der gleichen Bedeutung. Also beim Motorrad stehen wir aktuell bei Euro 5 Plus. Wobei diese Plus-Variante auch nur sozusagen ein technisches Update ist, da müssen zusätzliche Sensoren noch im Abgasstrang verbaut werden. Euro 5 ist somit quasi die Limits betrifft für Abgas und Lärm. Das ist die aktuell gültige Norm. Und diese Norm wird im Regelfall so alle 4 bis 5 Jahre erneuert. Und momentan ist im Euro 5 Plus gültig. Und man merkt das schon bei den aktuellen Motorrädern, weil die einfach wirklich relativ wenig brauchen. Also mein 125er Roller zum Beispiel, da bin ich irgendwo zwischen 2 und 3 Liter Verbrauch pro 100 Kilometern. Bei Motorrädern 600 Kubik, 700 Kubik, also wenn ich da normal fahre, komme ich auch mit 4 Liter Roundabout aus. Ja. Also das sind einfach Dimensionen, die wir vor einigen Jahren noch gar nicht hatten, wo ja vor allem die stärkeren Motorräder teilweise fast so viel verbraucht haben wie Autos. Ja. Also das ist wirklich ein schöner Trend, auch dahingehend, dass die Technik einfach fortschreitend ist, dass der Verbrauch sinkt.
Hm. Eines der großen Buzzwords im Thema Mobilität ist Elektromobilität. Ja. Wie schaut es da aus bei Motorrädern? Ist das ein gangbarer Weg oder eine fahrbare Option?
Ja, es ist auf jeden Fall ein gangbarer, also beides trifft in dem Fall zu. Es ist vielleicht aus europäischer Sicht ein bisschen immer schwer verständlich, weil das Zweirad bei uns einen ganz anderen Stellenwert hat und wir auch ganz andere Fahrverhalten haben in Europa. Also überall dort, wo es wirklich große Metropolen gibt, wo sehr viele Einwohner auf wenig Raum wohnen, wo es viel Stau gibt, dort macht so Elektromobilität deutlich mehr Sinn, weil ich nicht so viel Leistung brauche und der Akku dadurch nicht so schnell leer gezuzelt wird. Das heißt, wo gibt es momentan sehr viel Elektromobilität im Zweiradbereich? In den kleinen Hubraum-Äquivalenzklassen. Also wir reden da so von 125er Moped, also 125 Kubik oder Moped-Bereich. Dort passiert momentan am meisten und dort kommen auch die großen Player, so wie Honda jetzt zum Beispiel dazu. Also Honda hat jetzt wiederum in Mailand wenn man es wienerisch aus oder österreichisch aussprechen will, den Cuvée auf den Markt gebracht. Ja, ist tatsächlich aber auch dieser Roller ist so eine Mischvariante, weil er so halb Moped, halb 125 ist. Die Key Performance Indizes in dieser Klasse sind so 80 Kilometer Reichweite bei 80 km/h Topgeschwindigkeit. Klingt jetzt nicht so viel. Ja, als Österreicher macht man das relativ bald einmal, diese 80 Kilometer. Aber wenn ich jetzt in einer Großstadt wohne, dann reichen 80 Kilometer für einen Tag locker. Wichtig ist halt immer, diese Roller haben herausnehmbare Batterien. Das heißt, ich lade sie entweder zu Hause oder, das gibt es in Asien schon, dass ich wirklich so Austausch-Ladestationen habe. Das heißt, ich fahre irgendwo hin, nehme einen leeren Akku raus, gebe den da rein in dieses Rack oder in dieses Regal, nehme den vollgeladenen Akku wieder raus und stecke ihn in meinen Roller rein und fahre einfach weiter. Mhm. Also da, in diesen Bereichen findet Elektromobilität auf jeden Fall statt.
Jetzt haben wir hier im Podcast auch schon über Elektromobilität bei Flugzeugen gesprochen, also wo sogar Batteriestrukturen in tragende Teile des Flugzeugs integriert werden, dass das Flugzeug nicht wesentlich mehr wiegt. Also irgendwo kann ich mir schon ein Bild erahnen, dass in einigen Jahren vielleicht auch eben ja, die klassischen Motorräder irgendwie elektrifiziert werden. Aber diese psychologische Komponente jetzt, also vor meinem inneren Auge habe ich so das Bild von so einem Biker, der auf der Route 66 von Chicago nach Santa Monica im Formationsflug mit seinen Burschen ein paar Tage, ein paar Wochen Lust, unterwegs ist. Ja, ich meine, natürlich, das ist jetzt auf so einer langen Strecke, vielleicht gibt es dann wieder andere hinderliche Faktoren. Aber worauf will ich hinaus? Ist das was, wo ein eingefleischter Biker überhaupt irgendwo sympathisieren kann mit einem Elektromotor im Motorrad?
Ja, auch das ist eine sehr spannende Frage. Es gibt ja schon von Harley-Davidson, das ist im Regelfall auch die Marke, die du da jetzt so ein bisschen im Hintergrund wahrscheinlich mit angedacht hast. Von Harley-Davidson gibt es ein Elektromotorrad. Und wir hatten uns damals, wie wir dieses Motorrad im Test hatten, sind wir extra zu einem Harley-Club gefahren und haben quasi den gestandenen, eingefleischten Harley-Fans diese Elektro-Harley serviert und haben sie darum gebeten, mal damit zu fahren und ihr Feedback zu geben. Und die waren dann, also fast durch die Bank waren die alle begeistert, weil es natürlich super beschleunigt und geschmeidig dahin gelaufen ist. Das Einzige, und da hakt es halt momentan ein bisschen, ist die Reichweite.
Also ich dachte, sie ist zu leise, hätte ich.
Also, auf das hätte ich das könnte natürlich auch sein, ja, möglicherweise, aber das könnte ja wieder mit irgendwelchen Sound-Generatoren oder so, möglicherweise könnte man das noch kompensieren, ja. Na, aber im Regelfall ist es meistens, was gerade beim Elektromotorradbereich hinderlich ist, ist einfach die Reichweite. Und da wird es sehr entscheidend sein, wie die Energiedichte der Batterien in Zukunft sich verändern wird. Also sobald das ein bisschen ansteigt, glaube ich, wird das Ganze deutlich interessanter. Mhm.
Gibt es auch noch andere Beispiele, wo Elektromobilität gerade sehr präsent ist?
Ja, also die Firma Can-Am, man kennt das eher von so drei Rädern, also zwei Räder vorne und ein Rad hinten, die haben jetzt auch so Elektrobikes vorgestellt für den Urbanen. Also sie nennen es tatsächlich auch Urban Bikes. Da gibt es zwei Modelle. Eins ist so ein Naked Bike, ein klassisch, und das andere ist so eine Art leichte Enduro. Es wird bewusst eben als Urban Bike verkauft, weil nur rund 150 Kilometer Reichweite. Aber das ist ja an und für sich, also wenn man so nur einfach ein bisschen hin und her pendeln muss den ganzen Tag und dann eh wieder zu Hause auflädt, ist das an und für sich völlig ausreichend und hat natürlich den Vorteil, dass der Akku nicht so groß sein muss und der Preis dadurch nicht so teuer wird. Man muss sich das derzeit so vorstellen, dass bei einem richtigen Elektromotorrad, also das sozusagen, was an Akkuleistung momentan drin hat, was halt irgendwie auf diesem Raum machbar ist, da sind wir irgendwo bei deutlich über 14.000 Euro, 17, 20 auch, je nach restlicher Ausstattung. Aber die Hälfte dieses Preises macht sozusagen die Batterie aus. Und das ist halt einfach ein gewaltiger Faktor. Und solange sich sozusagen da bei diesen Batteriekosten nichts ändert, wird das auch bei den Motorrädern relativ uninteressant sein oder nur für jene interessant sein, die einfach von der Technik fasziniert sind.
Verstehe. Was mich auch noch interessieren würde, chinesische Hersteller im Zweiradbereich, was hast du da in Mailand erlebt?
Ha, chinesische Hersteller sehen natürlich den europäischen Markt schon mit sehr viel oder beäugen den mit sehr viel Interesse. Es gibt auch sehr viel Kooperationen mittlerweile zwischen europäischen Herstellern einerseits oder auch einfach mit schon europäischen Importeuren, die diese Modelle einfach eben nach Europa bringen. Da werden wir noch relativ viel in der Zukunft sehen, beziehungsweise kann man es jetzt schon sehen, und das sind an und für sich relativ durchweg solide Produkte. Also also diesen China-Schrott, wie man es früher gesagt hat, oder diese China-Krache, das gibt es zwar schon auch noch, aber das findet eh nicht den Weg nach Europa. Wird wahrscheinlich dann da auch nicht zulassungsfähig sein. Und auch diese ganzen billigen Kopien, so wie man es früher hatte, wo man sich denkt, ach, das kenne ich doch von, keine Ahnung, Honda, Suzuki, sonst wem. Auch das hat man jetzt auf der Messe eigentlich nicht mehr so gesehen. Also das war früher deutlich stärker. Da gab es ja dann auch so Marken wie Yamazaki und ich weiß nicht was. Also wirklich so offensichtlich war da die Anspielung, dass das einfach gar nicht anders ging. Aber das, was eben jetzt in Zukunft kommt, und es sind nicht nur, lustigerweise, nicht nur chinesische Marken, das schaut soweit eigentlich ganz gut aus.
Ja, spannend. Was ist dir noch aufgefallen? Dinge, die du noch mitnehmen möchtest?
Ja, also das eine war zum Beispiel ein indisches Motorrad. Eine Marke, die ich zum Beispiel gar nicht im Fokus hatte, ist die Firma Ultraviolet. Also die haben ein Naked Bike hingestellt, das zumindest so, wie es da auf dem Stand zu sehen war, tadellos war. Also wirklich anspruchsvolle Technik bis hin zur Smartphone-Konnektivität. von der Qualität so hat das auch alles sehr manierlich ausgeschaut. Und die kommen nächstes Jahr zum Beispiel nach Europa mit einem Elektromotorrad, auch rund 150 Kilometer Reichweite. Aber, und da ist jetzt der Preis, und ich bin schon wirklich gespannt, ob das dann tatsächlich so umsetzbar ist, die wollen für dieses Motorrad 10.000 Euro verlangen. Eventuell wahrscheinlich ein bisschen mehr, je nach Land und Steuern. Aber das wäre dann wirklich ein Kracher. Also wenn sie das so umsetzen, freue ich mich einerseits auf die erste Probefahrt schon, um das einfach mal fühlen zu können. Also ob das auch technisch und fahrerisch sich so oder den Eindruck bestätigt, den es optisch vermittelt hat. Ja, wenn der Preis hält, dann wird es auch in puncto Elektromobilität einfach fast schon eine Art Gamechanger sein. Ja? Hm. Weil ich kenne kein vergleichbares Angebot in dem Bereich. Ja, und abgesehen davon hat Honda zum Beispiel ein sehr interessantes Motorenkonzept vorgestellt. Da gibt es jetzt einen V3-Kompressor. Sie haben es allerdings nur hergezeigt, also quasi den Motor erwähnt, haben gesagt, das kommt jetzt und es wird in zukünftigen Modellen drinnen sein. Aber da haben wir schon relativ Schluss mit der Information. Welche Modelle das konkret jetzt antreiben wird, dieses Aggregat, das haben sie sich, oder da war noch keine Aussage zu bekommen.
Deine Erlebnisse gibt es ja auch zum Nachlesen im ÖAMTC-Magazin Autotouring und auch online auf der Website des ÖAMTC. Verlinken wir gerne in den Shownotes für alle zum Reinklicken. Und es sind noch einige Bilder dabei. Eines, das mir ins Auge gesprungen ist, ist eine Neuauflage, wieder mal ein neues Modell der Vespa, also dieser Italian Way of Life. Jetzt haben wir das Bild gezeichnet mit der Route 66. Da ist wahrscheinlich das Pendant, die Serpentinenstraße mit dem Sommerkleid auf der Amalfiküste zum Beispiel. Ist auch bei uns total verbreitet mittlerweile. Also, dass ich sage, ich habe ein Moped, für das ich aber doch einen wirklichen Premiumpreis bezahle. Also dieser Lifestyle, den sieht man auf so vielen Facetten im Zweiradbereich. Wie hast du das erlebt?
Und das ist eben das, worüber wir eingangs eigentlich schon kurz gesprochen haben. In Europa ist dieser Lifestyle-Faktor, dass das Motorrad oder das Zweirad, in dem Fall der Roller, was auch immer jetzt, auch viel mehr mit Emotionen behaftet ist. Das gibt es halt in Europa und das gibt es in Amerika. Aber ich würde sagen, im Rest der Welt spielt das dann weniger eine Rolle. Also da ist ja das Zweirad dann oft nur das einzige Verkehrsmittel, das im Haushalt zur Verfügung ist, um von A nach B zu kommen und irgendwas zu transportieren oder weil ich mir auch gar nichts anderes leisten kann. Ja. Aber dieses Lifestyleige, das ist natürlich zu beobachten. Also auch wenn man dann mal abseits der großen Stände schaut, abseits der sozusagen der Herstellerstände, also dann der Motorradherstellerstände, sondern zum Zubehör schaut. Also da gibt es ja Gewandkollektionen und Helmkollektionen noch und nöcher. Ich kann mittlerweile wie ein super durchgestylter Dressman da auf das Zweirad steigen und wirklich das auch äußerlich zur Schau tragen, was ich wahrscheinlich innerlich gerade fühle. Ja.
Also wo man früher gesagt hat, die Helmfrisur dann irgendwie, ja, ist das Outfit in Summe dann schon laufstegreif dann oft? Ja?
Ja, auf jeden Fall. Und das haben natürlich auch die Hersteller schon erkannt. Also Vespa hat eine eigene Kollektion. Ich weiß nicht, wie viele Artikel es da mittlerweile gibt. Also ich kann mich von Kopf bis Fuß mit Vespa-Zubehör einkleiden.
Gibt zur Handyhülle vielleicht?
Ziemlich sicher sogar, weil ja auch die Vespa-Modelle mittlerweile eine Connectivity-Funktion haben. Ja. Also und ja, natürlich für Rocker gibt es mehr so Jeans, die halt natürlich mit irgendwie Sicherheitspolstern oder mit irgendwelchen Kevlar-verstärkten Geweben arbeiten. Natürlich gibt es wunderbare Lederjacken. Ja. Ich habe gesehen Helme, die wie eine Diskokugel daherkommen. Also es ist in Farbe, in Form, da sind keine Grenzen gesetzt. Ja. Also wenn man viel Geld hätte, könnte man sich da ziemlich austoben und Wohnungen, Häuser, Schränke, Garagen damit locker leicht vollfüllen. Ja.
Hast du dir irgendwas mitgenommen oder bist du ohne Zusatzgepäck nach Wien gekommen?
Nein, ich habe tatsächlich nichts mitgenommen, aber die Gefahr ist immer sehr groß dort. Ja. Zum Glück ist es im Regelfall dort eher so, dass das zwar ausgestellt wird, aber nicht, dass man das noch nicht kaufen kann dort. Also ja, vielleicht für den Selbstschutz eh nicht so schlecht.
Mhm. Oder wie bei der Automesse, wo dann alle bei den Posterständen stehen. Ja.
Ja. Nein, also tatsächlich, es ist zwar immer eine sehr schöne und sehr bunte Messe, es ist fast manchmal so ein bisschen wie eine Party, weil auch dementsprechend die Musik auf den Ständen aufgedreht wird. Ja. Aber es ist auch immer es ist der Platz, um an Neuigkeiten zu kommen und um die Neuigkeiten für die kommende Saison zu sehen. Und wenn man da immer ein Gefühl dafür bekommen will, was tut sich, dann muss man dorthin im November. Also für mich ist das jedes Jahr eine der schönsten Wochen, zwar auch eine der anstrengendsten Wochen, aber ja, das ist so, von dem, was geboten wird, ist das manchmal so ein bisschen wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Ja.
Der Platz für die Neuigkeiten, schöne Metapher auch für unseren Podcast. Alex, vielen, vielen Dank für die Eindrücke und deine Erlebnisse und dass du hier im Studio warst.
Ja,
Dankeschön.
Ich danke dir für die Plauderei. War wie mein Vergnügen.
Ja, und vielen Dank auch an euch fürs Dabeisein bei dieser Folge. Hier bei Was uns bewegt geht es ja immer um die Zukunft der Mobilität. Heute mal um die Zukunft des Motorradfahrens. Welche Themen interessieren euch denn noch im Detail rund um die Welt der Mobilität, um die Welt des Verkehrs? Schickt uns eure Themenvorschläge sehr gerne und sagt uns gerne auch, wie euch der Podcast bis jetzt in Summe gefällt. Ihr findet die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung. Und dann hören wir uns hier wieder in 2 Wochen bei Was uns bewegt.